Es ist gut, bin ich so geblendet, dann sehe ich nicht, wie viele Leute das da drin sind. Da komme ich noch Hemmungen über. Danke vielmals für die Einladung. Ich bin mega gern auf Zwösimmen gekommen. Zwösimmen hat eine Geschichte in meinem Leben. Und ich bin sehr glücklich, dass ich hier da sein darf bei euch. Vielen, vielen Dank. Ich habe zwar gedacht, das seien alles Jugendliche heute Abend. Und wenn ich so recht schaue, ja, mal, sind schon fast alles Jugendliche da. Danke, dass wir mich eingeladen haben in die Jugendstunde heute Abend. Ich möchte zuerst den Büchertisch bekannt geben. Sidi hat meine Biografie geschrieben, mehr als ein Abenteuer. Man kann sagen, mehr als ein Abenteuer. Der ehemalige Kommandant von der Schweizer Luftwaffe hat das Buch gelesen und gesagt, es liest sich fast wie ein Krimi. Ist ja schön, wenn die Leute den Eindruck haben, es sei ein spannendes Leben gewesen. Also ich kann das sehr empfehlen, schon in der 5. Auflage. Dann hat Hedi, und dann haben wir das als Hörbuch aufgelegt für die, die keine Zeit mehr haben zum Lesen, zum Beispiel Senioren. Dann hat Hedi ihre Biografie geschrieben, die Speerträgerin, wie sie es geschafft hat, neben dem Mann, der fast die Hälfte vom Jahr unterwegs war, fast, und mit 5 Kindern heim. Und sie ist die Mutter von der Heli-Mission. Sie hat mich unterstützt durch das ganze, ja, die ganze Anfänge, Schwierigkeiten, und hat sie mitbettet und mitgetragen, und bin froh, dass sie mir nie davon gelaufen ist. Sie hat nicht gewusst, woher, aber sie ist schon gut. Stimmt's oder habe ich recht, Hedi? Ja, ja. Dann habe ich noch ein Buch geschrieben, «Dem Todentronen immer wieder». Ist gleich wie ein Todesschatten, einfach ein anderer Deckel. Das ist auch ein spannendes Buch, kann ich sehr empfehlen. Aber man sagt, man sollte das nicht anfangen zu lesen zu Abend, weil man nicht mehr hören kann bis am Morgen. Dann habt ihr noch so eine Information bekommen. Viele von euch kennen ja die Heli-Mission. Viele von euch kommen die Information wahrscheinlich auch über. Darf ich einmal fragen, wer kommt die Information über von der Heli-Mission? Wunderbar, so viel. Euch herzlichen Dank fürs Beten. Ja, die Heli-Mission ist ein Gebetswunder. Sicher. Wir arbeiten jetzt schon 47 Jahre mit Helikopter. Wir haben heute 9 Helikopter. Die sind alle gezahlt. Wir haben keine Schulden, keinen Bankkredit. Wir betteln nicht für Geld. Es ist für uns ein Wunder, dass wir nach wie vor ungehindert arbeiten können mit diesen Helikoptern. Wir fliegen gratis für die Missionare, die zahlen nur den Most, wenn man nicht einmal das. Alle Krankentransporte machen wir gratis. Die meisten Katastropheneinsätze machen wir gratis. Übrigens sind wir jetzt auch in Palu, Sulawesi im Einsatz. Wir haben eine Basis in Palu. Und das Erdbeben hat den Hangar ein bisschen beschädigt. Es hat Risse in den Mauern, aber es ist nicht zusammengefallen. Und jetzt fliegt der Helikopter praktisch pausenlos für die notdürftige Menschen, ist doch wunderbar. Der Pilot hat gesagt, man muss so viel fliegen, er stellt die Maschine praktisch gar nicht ab, den Motor, das Triebwerk. Er ist fast pausenlos unterwegs. Dürfen wir Menschen helfen, die in größter Not sind? Das macht mir ganz grosse Freude. Und das ist ein Wunder, weil so viele beten für uns, wirklich. Und ich danke euch von ganzem Herzen, für alle die, die uns tragen, schon getragen haben seit Jahrzehnten. Es ist ein grosses Geschenk für uns. Und ich möchte sagen, alle die, die das gerne möchten in der Zukunft, da hat es so eine Karte da in der Broschüre. Die kannst du ausfüllen. Es hat am Büchertisch auch Kulis. Die tut euch dort dann auch bedienen. Könnt ihr ausfüllen und tun wir euch gerne alle 3 Monate informieren. Mit so einem Rundbrief. Das sind einfach Berichte der Piloten, was sie erleben Jetzt im nächsten Rundbrief kommt dann die Information von Sulawesi, was wir dort erlebt haben. Und ja, die schicken wir alle 3 Monate unseren Betterfreunden. Wir betteln nicht betteln für Geld, es ist eine Einzahlung dabei, es ist frei, aber es ist einfach ein grosses Geschenk, dass wir so viele Better und Betterinnen haben, die treu hinter uns stehen. Und dann hat es noch für die jungen Leute etwas so. Ein Armschmuck. Ja, ihr Lieben, es geht im Thema unter meine Lebensgeschichte. Die hat schon sehr früh angefangen. Ihr habt schon gehört, ich bin jetzt 91, im Mai werde ich 92, also noch nicht 100. Ich habe, als ich so 60 geworden bin, habe ich dann gesagt, ja, mit 90 lasse ich mich dann vielleicht pensionieren. Was hat nicht funktioniert. Es ist mir schon bewusst, es ist ein grosses Geschenk. Aber es ist einfach Gnade. Und mein Leben hat einen wunderbaren Lauf genommen. Und es ist mir ein Vorrecht, wenn ich das darf, heute Abend ein bisschen beleuchten. Natürlich noch nicht im Detail. Aber eins ist mir in der Vorbereitung im Gebet so bewusst geworden. Gott hat schon ganz früh in mein Leben hineingeredet. Ich hatte als Bub so einen Traum, einen Wunsch gehabt. Ich möchte mal jemandem das Leben retten. Ich habe nie so eine Aktion gesehen, dass mich das irgendwie beeindruckt hat. Aber ich hatte einfach den Wunsch gehabt. Und wenn ich so zurückblende, ist mir klar, Gott hat auch schon in mein Herz hineingeredet. Ich hatte keine Ahnung, dass ich einmal tausende Menschen das Leben retten würde. Aber Gott hat hier schon in mein Herz hineingeredet und diesen Wunsch in mir gepflanzt. Und da möchte ich sagen, es ist so wichtig, dass wir in der Jugendzeit schon auf Gott hören können. Dass Gott kann in unser Leben hineinreden. Aber für das müssen wir ein offenes Herz haben. Und das ist so wichtig. Ich denke, heute ist für die Jugend die digitale Revolution eine ungeheure Gefahr. Du lebst in einer Fantasiewelt. Und die ist so Fantasie toll, wunderbar. Das sind ja Spezialisten, die das machen. Da lebst du immer in einer Wunschwelt. Oh, du siehst die schönsten Leute, die kräftigsten, die schnellsten und tollsten und so. Und du bist so von dem beeindruckt in deinem Geist, dass die Stimme Gottes keine Chance hat. Wenn der Herr anklopft, ist ein Besitzzeichen da. Der Herr sagt, wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Wer ein Ohr hat zu hören, ja, das Ohr, das ist das Herzensohr. Und wenn das so verstopft ist mit all diesen Sachen, ja, es geht auf die Augen. Augenlust, wirst du so gefangen damit. Ja, Millionen sind süchtig. Das ist ein Phänomen, etwas ganz Neues. Und es ist so schwer, mit dem umzugehen. Und da braucht es den Herr, den Geist Gottes. Jesus hat den Jüngern gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, nachdem der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Auf euch, sie sind schon jünger gewesen, nicht in euch, auf euch, die Salbung vom Heiligen Geist, um meine Jünger zu sein. Das heisst, dass dein Wesen kann so sein, dass du ein Jünger sein kannst. Aber wenn deine Augen so gefangen sind mit dieser Lust, dass du immer das musst sehen und hören, dann ist die Liebe zu Gott nicht in deinem Herzen, sagt die Bibel. Und das ist etwas, was ich einfach erwähnen heute Abend für die jungen Leute. Die Kraft Gottes hilft dir zum Überwinden, um das zu überwinden, den Drang. In Deutschland machen sie heute sogar am Fernsehen haben sie ein Trainingsseminar für diejenigen, die süchtig sind. Handysüchtig. Das ist ein Thema. Aber ich bin so froh, dass Jesus den Sieg hat. Wir haben darüber jetzt auch gesungen im Lobpreis. Er gibt den Sieg über alles, was uns möchte hindern, von Gott gehören. Und wir gehören mit dem Herz, nicht mit diesen Ohren. Und darum ist es so wichtig, dass unser Herz offen ist für das, was Gott uns sagen will. Und wenn ich zurückschaue in meinem Leben, kann ich nur staunen, wie Gott mich, kann man sagen, unbewusst geführt hat. Schon in der Kinderzeit und ich bin dann früh fort von daheim, habe mich die Schuld von Freilich konfirmieren lassen. Ich habe einfach einen Draht gespürt zu Gott. Ich bin mit Tränen an dieser Konfirmation gewesen, obwohl ich nicht richtig verstanden habe, um was es gegangen ist. Aber ich habe einfach ein Gespür gehabt. Und das hat mich wunderbar geführt. Zuerst auf Holland als Kunstmaler und dann auf Amerika emigriert 1948. In Amerika habe ich mich dann bekehrt, in einer grossen Kirche in Philadelphia. Obwohl ich zuerst in Kirchen enttäuscht war und gesagt habe, ich gehe in keine Kirche mehr rein. Bin ich dann doch in die Kirche gegangen. Ich habe nicht einmal gewusst, dass es eine Kirche ist, was sie auch gesagt haben. Philadelphia Gospel Tabernacle, das heisst Philadelphia Evangeliumstifthütte. Das hat natürlich gar nicht nach Kirche getönt. Da bin ich gleich rein. Und ich dann gesehen habe, dass es eine Kirche ist, wollte ich wieder umkehren. Aber ich bin dann gleich rein aus Neugier. Ich wollte nur wissen, wie der Evangelist aussieht, den ich am Radio gehört habe. Neugier. Und an dem Abend habe ich mich gerade bekehrt. Halleluja. Dann habe ich Theologie studiert, Philadelphia. Und dann hat mich der Herr wieder zurückgeführt in die Schweiz. Er hat mir es deutlich auf das Herz gelegt. In einer Gebetsstunde habe ich das so stark empfunden. Ich bin Amerikaner geworden, 7 Jahre dann gewesen. Ich soll zurück in die Schweiz. Ich musste zurück, weil jemand hat auf mich gewartet in der Schweiz. Mein lieber Schatz Hedi, ich habe die beste Frau geheiratet. Sie ist zu mir gestanden, durch dick und dünn. Ja, ihr Lieben, ich sicher, das hat nicht jede Frau mitgemacht, was Hedi mitgemacht hat. Das ist auch ein Geschenk vom Herrn, wenn man den rechten Ehepartner, die rechte Partnerin findet. Das geht auch wieder übers Herz gehören. Und das ist so wunderbar. Das hat auch müssen stimmen. Von Anfang an. Wir können das nicht machen. Und ich habe gedacht, an das wunderbare Wort im Jesaja 49, 16. In meine Hände, beide Hände, habe ich dich gezeichnet. Ist doch wunderbar. Gott hat dein Leben, mein Leben, in seine Hände gezeichnet. Immer gegenwärtig. Und so will er dich führen, nach seinem Plan. Aber das kann er nur, wenn ich ein Ohr habe, das frei ist, zum Hören. Mir auch Zeit nehmen, zum Hören, zum Beten. Wie viel Zeit nehme ich mir zum Beten? Ja, wenn du mit dem Handy ständig rumhantierst, zuerst am Morgen reinschaust und am Abend als Letzte noch reinschaust. funktioniert es nicht mit dieser Führung. Und das ist so schade, wenn wir Gottes Führung verpassen. Das geht nicht nur für junge Leute, das ist auch für Ältere. Wir stehen immer vor Entscheidungen, das ganze Leben. Und es ist so wunderbar, wenn wir sehen, wie Gott führt. Ich kann sagen, wenn ich von Anfang an nochmal anfangen müsste, ich würde alles nochmal gleich machen. Ist doch ein grosses Geschenk. Ich muss mir nicht vorwürfen, oh, hätte ich den bloß und hätte ich selbst nicht gemacht. Und nein, ist wunderbar. Wenn Gott uns führt, er führt uns auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wie führt er uns? Eben, durch Hören, mit dem Herz, im Geist. Und das ist so wunderbar, wenn man sieht, wie alles sich ergibt. Es muss alles zum Besten dienen und es klappt dann einfach. Auch wenn es Widerstand gibt. Wir haben ungeheure Widerstände gehabt, in dieser Heilige Mission anfängt. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Es steht ein bisschen etwas in diesen Büchern, aber nur wenig. Aber wir hatten so viel Grund gehabt, zum Aufgeben. Aber der Herr hat geführt. Denkt einmal, ich bin ja Evangelist von meiner Berufung, aber die Mission war mir immer wichtig gewesen. Vor allem, als ich gemerkt habe, wie das am Herzen von Jesus liegt. Er hat gesagt, wenn wir beten, Vater unser, das grösste Anliegen im Vater unser, zuoberst an dieser Gebetsliste steht, dein Reich komme. Das sollte unser erstes Anliegen sein. Dein Reich komme. Eben die Wiederkunft Jesu. Und Jesus hat gesagt, ich komme erst, wenn alle Stämme das Evangelium gehört haben. Dieses Evangelium vom Reich, Matthäus 24, 14, dieses Evangelium vom Reich wird prophetisch festgelegt, wird gepredigt werden allen Völkern zum Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Das heisst, Jesus hat gesagt, ich komme erst, wenn alle Stämme das Evangelium gehört haben. Und Bestätigung findet man in der Offenbarung, Kapitel 5, Vers 9 und 7, Vers 9. Aus allen Stämmen stehen sie vor dem Thron Gottes und beten da. Aus allen Stämmen. Da haben sie das Evangelium gehört. Wie sind die alle gekommen? Ja, ist doch klar, durch Telemission. Ja, ihr Lieben, das hat mich aus den Socken gehauen, wo mir das bewusst worden ist. Wir haben früher viel mehr gesagt, Maranatha, der Herr kommt bald. Wir haben viel mehr von der Wiederkunft Jesus predigt, noch vor 50, 60 Jahren. Viel mehr als heute. Aber ich sage, Jesus kommt bälder. Wir stehen so kurz vor der Wiederkunft. Und das hat mich so bewegt, dass ich gesagt habe, ja, dann müssen wir die Mission voll unterstützen. Und da hat mich mein Cousin, der Otto, eingeladen. Der war Leiter von einer Mission in Kamerun. Hat er mich eingeladen, zu evangelisieren. Und dann bin ich zuerst mal auf Afrika. Und dann habe ich auf der Karte vorher geschaut, dass Kamerun hat im Süden einen riesigen Urwald bis in Kongo aber. Und dann habe ich gedacht, das nimmt mich Wunder, ob in diesem Urwald unten auch Menschen leben. Man hat keine Dörfer gesehen, nichts, alles nur grün. Und dann bin ich auf die Universität hier unten und habe die gefragt, hat es da Menschen, die da leben in dem Urwald? Ja, keine Ahnung. Was? In eurem eigenen Land? Wissen die das nicht einmal? Bin wieder heim, das hat mich so beschäftigt. Und die Karte wieder angeschaut. Und betet natürlich. Und dann hat mir der Herr gesagt, ich soll noch mal gehen. Es hat dann in dem Urwald hat es auf der Ostseite eine Straße bis in Kongo, aber jetzt noch. Und das Dorf, so drei Viertel weg unten, Yokaduma. Und auf der linken Seite eine Straße bis nicht ganz runter und ein grosses Dorf, Lomie. Und dann habe ich gebetet und dann ist mir aufs Herz gegangen, geleitet worden vom Herrn. Ich könnte von dem Yokaduma quer durch den Urwald marschieren auf das Lomé durch. Ja, hätte ich verrückte Idee gibt einem der Herr. Noch nie in einem Urwald gewesen. Mit meinem Sekretär, mit dem Marcel Gasser, habe ich gesagt, wir gehen. Und er war einverstanden. Wir sind mit Sack und Pack, mit Zelt und Zeug und Sachen sind wir auf das Kamerun runter, mit dem Bus-Taxi auf das Yokaduma. Da hat es ein Kirchenli gehabt. Da habe ich den Pastor gefragt, ob wir 10 Träger organisieren können. Und einer muss Französisch können, um mich zu übersetzen. Ich sagte, ja, was will ich? Ja, ich will durch den Urwald marschieren. Er sagte, ja, zufälligerweise hat es gerade einen Fußpfad von Yokaduma auf Lomé durch. Aber der wird natürlich fast nie mehr gebraucht. Und es sei gefährlich, es sei aggressive Gorilla. Man sage dem den Gorilla-Pfad. Und dachte, ja, das wird interessant. Ja, ihr lernt mich schon noch kennen. Dann habe ich die 10 Träger engagiert und sind wir losmarschiert auf dem Fußpfad. Und tatsächlich Dörfer getroffen, eins nach dem anderen. Pygmäendörfer, predigen denen. Wunderbar. Ich war so begeistert und habe gesagt, ich gehe nächstes Jahr wieder. Wieder gegangen. Und dann habe ich vom Vietnamkrieg gehört, wie wichtig die Helikopter waren im Vietnamkrieg, im Urwald von Vietnam. Und ich dachte, hey, nochmal, wieso braucht man nicht Helikopter für die Mission? Kommst doch viel schneller zu all diesen Stämmen und in diese Buschdörfli als zu Fuß. Und ja, natürlich nicht verstanden von Helikopter, keine Ahnung gehabt. Und dann bin ich mit dem Hedy auf London zum Steve Stephen, das war einer der Gründer von der MAF. Die haben hier schon seit 10 Jahren mit Flächenflugzeug für die Missionen geflogen. Sind wir zu dem Steve Stephen auf London und gesagt, what do you think of helicopters? Was haltest du von Helikoptern? Ich sagte, ja, absolut das Beste. Aber das kannst du nicht zahlen. Viel zu teuer. Zu teuer zum Kaufen, zu teuer zum Versichern, zum Warten, alles viel zu teuer. Und Missionen haben kein Deringsgeld. Das kannst du vergessen. Bin ich enttäuscht gewesen und auf dem Heimweg habe ich an meinen Lieblingsvers gedacht, den wir schon lange erlebt haben im Glauben, Philipper 4,19, der Herr stillt alle eure Bedürfnisse nach dem Reichtum seiner Gnade. Ja, wenn es ein Bedürfnis ist, dann wird der Herr doch auch noch ein Helikoptervermögen. Dann bin ich wieder auf Afrika marschieren und habe den Björn Bue getroffen, meinen norwegischen Kollegen, lutherischen Pastor. Mit dem bin ich durch Urwälder marschiert. Und dann habe ich ihn getroffen und habe gesagt, Björn, I have an idea, ich habe eine Idee. Vielleicht komme ich einmal mit einem Helikopter. Da kommt der gute Mann Tränen über. Schluckt. Sagt, vor 5 Jahren habe ich geträumt, es könne uns einmal ein Helikopter helfen. Und wenn du kommst, dann fliegen wir zu Zooschwestern. Die arbeiten im Urwald raus, 100 Kilometer von der letzten Strassenverbindung. Und wenn sie rauskommen, müssen sie durch 2 Flüsse durchschwimmen. Im einen Fluss hat es Krokodil sogar. Und auf der letzten Synode zu Amerika haben sie beschlossen, diesen Missionarinnen Schwimmwesten zu kaufen. Das ist gut gegen Krokodil. Da hat es bei mir Klick gemacht. Es ist ein Bedürfnis. Ich bin heim und habe dem Hedy gesagt, wir kaufen den Helikopter. Ja, mit was für Geld? Ja, der Herr von Max. Wir haben eine Hypothek aufs Haus genommen für eine Anzahlung. Und es hat funktioniert. Wir haben den ersten Helikopter können kaufen. Ein Wunder. Aber das war das kleinste Wunder. Das grösste Wunder war, ich musste lernen, fliegen. Um 48 bin ich auf Amerika emigriert. Da hat mich ein Freund zuerst mal mitgenommen in einer Flugi. Und ohne mir etwas sagen vorher, fliegt der Akrobatik. Furchtbar. Wie in einer Waschmaschine. Looping und Schrauben. Ich kann mich heute noch erinnern, wie der Boden so drüllt hat und dann wieder rauf und ja, grauenhaft. Ich könnt euch vorstellen, wie begeistert dass ich war von der Fliegerei. Es war doch billiger, wenn man zuerst Flächenflug gelernt hat, dann hat man weniger Helistunden gebraucht. Das ist dreimal billiger Flächenflug. Dann bin ich in Alter rein, aber go lernen fliegen. Mir war so unwohl in dieser Kiste. Da hat der Fluglehrer gesagt, Herr Tanner, wie hocken Sie einem Flüger rein? So, reinlehnen müssen Sie. Und gegen den Schluss hat er gesagt, Herr Tanner, aus Ihnen wird nie ein Pilot, das können Sie vergessen. Das war ermutigend. Ich habe die Prüfung gleich bestanden mit 94 Punkten. Und dann bin ich zu der Heliswiss. Dann zwischen den Evangelisationen 3 Wochen gehabt. Da habe ich den Fluglehrer gefragt, ist es möglich, in 3 Wochen lehren Heli fliegen? Das ist ja vielleicht daneben. Man macht heute Monate für eine Heli-Ausbildung. Er hat gesagt, ja, wenn das Wetter immer gut ist und sie es kapieren, dann können wir es ja probieren. Die 3 Wochen habe ich mein Heli-Brühe gemacht. Hat auch der Herr geholfen. In dieser Zeit kam der Heli, den wir gekauft haben von Amerika, haben sie ihn zusammengebaut bei der Heli Swiss. Dann wollte ich ihn natürlich am Heli zeigen, das ist schon klar. Es ist dann Winter geworden, dann bin ich gestartet, das Bild. Und kurz nach dem Start, habe ich eine Vergaserverriesung bekommen. Das gibt es bei Kolbenmotoren, Flugzeug. Die Feuchtigkeit gefrieren, dann hat es eine Heizung, wo man heizen kann, um das auftauen. Aber man hat immer gewarnt, man muss langsam heizen, dass sich die Eisteile lösen und dann stellt der Töpf ab. Und dann habe ich da geheizt, gell? Und das Kugellicht ist einfach nicht ausgegangen. 5-6 Mal geheizt, nicht ausgegangen. Ja, was machst du jetzt? Belb, Helikopter, Hotel, Bravo, Delta, Yankee, I have technical problem. Flugplatz aufgerufen. Belb, ich habe ein technisches Problem. Ja, ich sehe, zurück kann landen. Ja, wo ist jetzt Belb schon wieder? Dann hat Belb dann gefunden und gelandet und bei der Heli Swiss. Dann sind sie rausgekommen, schauen, wieso kommt der Tanner jetzt schon wieder zurück mit seinem Helikopter. Die haben sowieso alle gedacht, ich habe nicht alle Tassen im Schrank. 43-jähriger Pastor will da mit dem Helikopter missionieren auf Afrika. Für Fachleute hat das total daneben getönt, verstehst du? Und dann ist der Fluglehrer rausgekommen und hat die Türen aufgemacht. Herr Tanner, was ist los? Er hat gesagt, ja, Vergaserverriesung. Ihr habt ihn nicht geheizt. Er hat gesagt, wohl, 5-6 Mal. Ihr habt ihn nicht einmal fest. Nein, man hat immer gesagt, das darf man nicht. Ja, wegen dem schießt man doch nicht in die Hose. Excuse. Der eine Fluglehrer hat gesagt, aus ihnen wird nie ein Pilot. Der andere hat gesagt, sie sind ein Hosenschießer. Mit 37 Stunden Flugerfahrung bin ich gestartet, 5 Minuten nach dem Start habe ich mich verflogen. Bin neben der Wirtschaft gelandet mit dem Heli, mit der Karte in die Wirtschaft hinein. Ich habe gesagt, können wir sagen, wo ich bin? Ich habe ihnen nicht verraten, dass ich unterwegs war, bin auf Afrika. Gellet, ich bin ein Held. Hey. Ich habe eine Goldmedaille bekommen vom Pro Aero Club. Das ist der Club, wo alle Flugfirmen und sogar die Luftwaffe, Schweizer Luftwaffe drin ist, Pro Aero. Die haben mir eine Goldmedaille gegeben für den Ersten, der die Sahara überquert hat. St. Galler Tagblatt hat einen grossen Artikel gebracht mit meiner Foto und hat geschrieben, Tanner. Tanner reiht sich damit unter frühere Preisträger wie die Rega, das Ballongespann Bertrand Piccard, Brian Jones oder dem Astronauten Claude Nicollier ein. Als Hosenschießer. Das ist meine Lebensgeschichte. Ihr Lieben, wenn ich ein Held gewesen wäre, hätte es nicht funktioniert. Ich habe dem Herrn vertraut. Dem Herrn vertraut. Mein erster Helikopter hatte eine Reichweite von 250 Kilometern. In der Wüste sind Flugplätze bis zu 800 Kilometer auseinander. Ich habe nicht gewusst, wo ich den Most herholen muss. Ich bin im Glauben gegangen. Und in jeder Oase habe ich einen Land Rover gesucht. Den Chauffeur, zwei leere Fässer im Flugplatz raus, die Fässer füllen lassen. Dem Chauffeur gesagt, in der Nacht fahr voraus, 200-300 Kilometer, je nach Etappe. Dann hatte ich Agrola-Kanister, die habe ich gefüllt mit Most im Helikopter. Ich bin geflogen, solange es gegangen ist, gelandet, Kanister tanken, habe wieder starten, bin ich bis zum Land Rover gekommen. Dort habe ich den Helikopter aufgetankt, Kanister gefüllt, wieder gestartet, wieder gelandet, Kanister aufgetankt und so bin ich von einem Flugplatz zum anderen gekommen. 6 Etappen durchab und 6 Etappen unten rauf. Und das hat immer funktioniert. Kein von diesen Chauffeuren hat mich hocken lassen, ich musste ja vorauszahlen. Die hätten den Most verkaufen und das Geld behalten, dann wäre ich heute noch in der Wüste. Der Herr hat es gemacht. Vertraue dem Herrn von ganzem Herzen. Das war mein Leitvers. Sprüche 3, Vers 5 und 6. Vertraue dem Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Ja, wenn du so wenig Verstand hast wie ich, musst du dich auf den Herrn verlassen. Es hat funktioniert. Warum? Führung vom Geist Gottes. Wunderbar. Das ist so wertvoll, wenn wir lernen, Gott zu erleben. Und denke mal, was da verpasst ist, wenn du von Anfang an nicht auf Gott hören kannst. Wenn du so beschäftigt bist mit viel anderem. Ist so wertvoll. Wenn der Herr dich führen kann. Und er hat für jeden einen Plan. Einen super Plan. Nicht nur für mich. Und das ist so wunderbar. Ja, und er hat mich auch bewahrt. Also, ich könnte Geschichten erzählen, man hat mein Buch lesen. Die Luft bewahrt. Ich wäre x-mal ums Leben gekommen. Am Boden. Ich war in Äthiopien im Einsatz mit dem Heli. Im Südwesten. Und dann hat mich die Regierung gebeten, ich habe viel mit der Regierung zusammengearbeitet, ich soll Südosten, oder gegen die Grenze von Somalia, soll ich dort 150 Studenten helfen. Es war der Fluss überschwemmt und Sanaga. Und die haben Hilfe gebraucht. Und dann bin ich gestartet und dann haben wir zu wenig Most gehabt und musste notlanden. Ziemlich nahe vor dem Ziel, auf einer Hochebene oben, hat so einen Flugplatz gehabt, von Ölsuchern, dort gelandet. Ich muss es kurz machen, der Schorsch war bei mir, Schweizer, mein Kollege. Und er hat dann probiert, Hilfe zu holen. Zuerst haben wir selber Hilfe holen. Dann habe ich die Hände aufgelegt am Helikopter, bevor wir gegangen sind, dass der Herr den Heli bewahrt. Gefährliches Gebiet dort unten. Hat dort ein Lager gehabt, ein Hungerlager von 450 hungernden Kindern, ziemlich nahe an der Grenze von Somalia. Das Lager habe ich auch betreut, vorher, bevor ich dort hergeflogen bin. Mit dem Helikopter, ist ein australischer Kindermissionsarzt, hat das Lager betreut. Nachdem ich weggeflogen bin, dort ist er von hinten erdolcht worden. Im Hungerlager Kelafo mit 8000 Hungernden, das Lager habe ich auch versorgt mit dem Heli. Der Dr. McClure, der das geleitet hat, ist verschossen worden dort unten. Der Carl Gustav van Rosen, Flugpilot, der schwedische, der war ein Kollege von mir. Er hat mit Flächenflugzeughilfgütern transportiert. Der ist verschossen worden dort unten. Einfach nur zum sagen, wie gefährlich das Gebiet dort unten war. Und dann. Ja, haben wir probiert Hilfe holen auf Kelafo und sind zum Glück wieder zurück. Wir wären verdurstet, wenn es wenig Wasser gab. Und als wir zurückgekommen sind, habe ich gesehen, da hat jemand probiert einzubrechen im Helikopter. Da haben sie das Schiebefenster an der Tür probiert rauszuwürgen, aus der Fassung raus. Er hat 2 Sprünge gehabt. Da habe ich probiert, das wieder reinzudrücken, da ist es gerade rausgefallen. Wenn die Dieben einmal gedruckt hätten, anstatt immer rauszuwürgen. Sie sind nicht auf die Idee gekommen. Dann wäre die Scheibe rausgefallen, dann hätten sie es aufmachen können. Der Herr hat es bewahrt. Aber ich habe gewusst, da ist etwas rum. Da sind Dieben rum. Und dann haben wir können, der George hat können mit der Firma auf Kilafogo Hilfe holen. Und dann bin ich allein im Helikopter zurückgeblieben. Tot müde natürlich und in Heli und eingeschlafen. So um die 10 Uhr höre ich einen Ruf von weitem. Jo, so ruft man zu Äthiopien. Jo, bin ich zum Heli raus, Taschenlampe. Und da sehe ich vom Waldrand drei Mann auf mich zukommen. Mit weißen Turban, weiße Röcke bis auf den Boden, wie so angelegt sind da aber. Sind auf mich zugekommen und haben eine Thermosflasche in die Luft gehalten. Die haben mir gezeigt, was mir zu trinken bringen. Die haben gewusst, dass ich in der Not bin. Dann sind sie hergekommen und dann sind sie aber nicht zu mir hergekommen. Sie sind dann, ja, etwa von da bis zu der Wand, vielleicht so, sind sie abgesessen und haben mir gewunken, ich soll trinken. Das haben sie ganz schlau gemacht. Die haben mich vom Helikopter weglotsen. Das waren sicher die, die am Tag vorher probiert haben, die einbrechen. Dann bin ich hergegangen und habe den feinen, heißen Tee getrunken. Und dann ist einer von diesen drei aufgestanden und ist zum Helikopter her und hat abgetastet. Und dann hat er gemerkt, wenn man aufmacht, hat so Klappschloss. Und dann hat er aufgemacht und dann bin ich aufgestanden und bin hergegangen und habe gesagt, no. Ich konnte nicht schwätzen mit dem, habe die Türe zugemacht vom Heli und dann macht er Fäust und kräht mich ganz laut in einem Zorn, furchtbar. Ich sehe jetzt die funkelnden Augen vor mir. In einem Zorn, ganz laut. Ich wusste, jetzt ist nicht mehr gut. Hat er mich so angekräht. Und während er mich so ankräht, hatte ich den Eindruck gehabt, dass sich hinter mir etwas tut. Und habe mich umgekehrt. Da sind die zwei aufgestanden gewesen und sind von hinten hergekommen. Und in dem Moment, wo ich mich umkehre, ziehe ein B-Gewehr unter ihren langen Rückführer und ziele mir auf die Brust. Geht so vor mir zu. Die Hände aufgekippt. Zum Herrn geschrien für Hilfe. Ich habe gewusst, jetzt ist nicht mehr gut. Ja. Dann haben sie mit dem Gewehr mir signalisiert, ich müsse mitkommen. Die haben mich im Busch rausnehmen. Dort hätten sie mich abgeschlachtet. Ich kann Menschen erfahren, was mit mir passiert ist. Und ich liebe in dem Moment, ist die Salbung vom Heiligen Geist auf mich gekommen. Denke mal, ich habe vor diesen Querläufen die Hände abgenommen. Ich hätte ja können schiessen. Der Mut kann nur der Geist Gottes machen. Dann habe ich hier im Hampertäschchen zwei Leuchtraketen gehabt. Das ist so wie eine Kuli mit einer Kapsel drauf. Da kann man so 20, 30 Meter eine Signalrakete schiessen. Da habe ich die Rakete rausgenommen, denen vor die Querläufe angegeben und habe gesagt, get away from here, macht das vorkommen. Die sind gerade zurückgekommen zum Teekrug. Da bin ich da gestanden mit meinen Leuchtraketen gegen die zwei Quer. Zum Glück war es Nacht, es hat noch Licht vom Lagerfeuer. Die haben nicht gesehen, wenn ich geschlottert habe. Wie meine Leuchtraketen gegen die zwei Gewehre. Das ist etwa so wie der David mit den Steinschleudern gegen den Goliath. Mit dem gestanden. Und der ohne Gewehr ist noch neben mir zugestanden. Dann hat er einen grossen Stein aufgelesen und hat mir den Stein an den Kopf rühren. Dann habe ich ein Leuchtraketen auf ihn zielt und das andere auf die zwei Gewehre. Noch ein Paradoxer. Ein Leuchtraketli gegen zwei Gewehre. Dann hat er immer so geschaut, hat halt nicht ausgesehen wie eine Pistole. Dann hat er rausgezogen zum Rühren. Dann haben wir eine Leuchtrakete gerade über den Kopf geschossen. Meine, der hat den Stein schnell fallen lassen. Und ist zu den anderen zwei durchgekumpelt. Dann habe ich die Ausbrennrakete gleich angegeben. Die haben nicht gewusst, dass man nur einmal klopfen kann mit diesen Dingen. Gestanden, ich weiss nicht, wenn eine Ewigkeit. Schlussendlich haben sie ihre Gewehr aber klar. Halleluja. Dann haben sie sich umgekehrt, um weglaufen. Und der ohne Gewehr hat noch fußgrosse Steine aufgelesen und hat drei oder vier Steine probiert, mir an den Kopf zu rühren. Ich habe alle gehört an meinem Kopf beißhausen. Einer ist durch die Scheibe vom Helikopter innen. So dickes Plexiglas. In Heli hineingeflogen. Mit so einer Wucht hat er die Steine gerührt. Hat mich keiner getroffen. Und die Leute können Steine rühren dort unten, wenn sie sonst nichts können. Aber der Herr hat mich bewahrt. Ja, ihr Lieben. Und dann sind sie weg zum Waldrand. Und dort sind sie stehen geblieben, um überlegen, was jetzt will ich machen mit mir. Dann bin ich in Heli hinein, habe mir ein Fotoapparat geholt und habe ein paar Mal Fotoblitz gemacht. Dann sind sie verreist. Darum bin ich noch am Leben. Ja, zwei Tage später ist dann der Land Rover gekommen, von der Missionsstation mit zwei Mann und Proviant. Und die sind bei mir geblieben. Und ich glaube, einen Tag, zwei später ist der Sohn von Van Rosen gekommen mit dem Flugzeug, hat können landen dort und hat mir Most gebracht, habe ich wieder können starten und bin wieder in der Luft gesehen geflogen. Ihr Lieben, Wunder über Wunder. Aber eben, das grösste Wunder ist die Führung vom Geist Gottes. Und heute Abend möchte ich jedem von euch raten, macht es wie ich. Der Herr hat gesagt, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Nicht den Kopf, nicht die Hände und nicht die Füße. Er sagt, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Gott möchte mein Herz, meine Liebe. So möchte er mit mir verbunden sein und mich führen können. Das ist seine Führung in unserem Leben. Dass ich mein Leben von Herzen ihm übergebe. Ich möchte das noch in einem wunderbaren Wort von Paulus noch unterstreichen. Kapitel 12 vom Römerbrief, sehr bekannter Vers. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, Schwestern, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Was heißt das? Angesichts der Barmherzigkeit, angesichts Golgatha. Jesus hat alles gegeben für mich. Barmherzigkeit Gottes, seine Vergebung, die ich bekommen habe. Ja. Dass ihr eure Leiber, nicht nur mein Kopf, eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. So kann Gott dich führen. Das ist vernünftig, sagt der Herr sogar. Es sollte fast logisch sein. In meinem Leben offensichtlich. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an. Oh, das müssen wir uns merken, mehr denn je heute. Die Welt ist nicht nur dort draussen, im Handy rein, um uns herum. Ja, passt euch diesem Weltlauf nicht an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. So wichtig. Das ist der Sinn, der Geist von mir. Erneuerung, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Interessanterweise sagt da der Paulus drei verschiedene Stufen vom Wille Gottes. Der gute, der bekehrt, ja, gehst du in die Versammlung, Du hast jemanden beten, ja, das ist gut. Der Wohlgefällige, das ist schon ein bisschen mehr. Du musst dich schon ein bisschen mehr engagieren. Ja. Aber dann sagt er noch, der vollkommene Wille Gottes. Ihr Lieben, ich bin nur mit dem vollkommenen Wille Gottes zufrieden. Und ich glaube, dass Gott mich nur richtig kann segnen, wenn ich den vollkommenen Wille Gottes kann erfahren. Und auf was beruht er? Ja, je mehr, dass ich mich ihm ergebe, wenn ihr ja sagt, eure Leiber darbringt, sein lebendiges Opfer. Ja, je näher, dass ich zu ihm komme, desto besser kann ich seinen Willen, vollkommenen Willen, erkennen. Ich hoffe, dass ich euch Mut machen kann, heute Abend alles dran setzen, den vollkommenen Wille Gottes zu erkennen. Das ist so wichtig. Nur so kann der Herr dich richtig führen. Und dann kommt es schlussendlich darauf an, dass ich das Ziel nicht verfehle. Es ist nicht selbstverständlich, wenn Jesus kommt, dass du dabei bist und ich. Er sagt, Matthäus 25, sagt er von den Jungfrauen, dann wird das Himmelreich gleich sein. 10 Jungfrauen, das Himmelreich, das Ganze. 5 sind klug, 5 töricht. Die Hälfte sind alle unterwegs, haben Lampen, dem Bräutigam zu begegnen, Gläubige. Aber die Hälfte schafft es nicht. Die bereit waren, gingen zur Hochzeit. Aber was hat es gefehlt? Am Öl, im Gefäß. Das ist eben der Lieb. Tempel, mein Lieb ist der Tempel des Heiligen Geistes. Wir sollen unser Gefäß unbefleckt bewahren. Das Gefäß muss voll heiligem Geist sein, voll Öl. Ja, ihr Lieben, um Mitternacht entstand ein Geschrei, das Halleluja. Der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Warum ein Geschrei? Ja, die törichten Jungfrauen haben angefangen zu rufen, Martha, Martha, meine Lampe ist am Ausgehen, gib mir ein bisschen Öl, bitte, bitte. Nein, es reicht nicht für 2, ich muss selber posten. Sarah, hast du ein bisschen Öl, meine Lampe ist am Ausgehen, das Geschrei. Ich muss selber holen. Und während sie gingen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen zur Hochzeit. Und die Tür ward verschlossen. Ihr Lieben, das gibt mir zu denken. Und jetzt kommen die törichten Jungfrauen, die Dummen, und sagen, oh, jetzt haben wir Öl. Ja, wunderbar, Halleluja. Jetzt haben wir Öl, hallo. Jetzt haben wir... Tür zu. Nein, furchtbar. Das heisst, musst du Trübsal durch. Bist nicht im Hochsieg dabei. Furchtbar. Der Schock. Hallo, macht auf. Wir gehören dazu, die Jungfrauen. Hallo. Da ruft Jesus. Geht wieder. Ich kenne euch nicht. Das ist schlecht übersetzt. Jesus braucht das Wort Oida. Man hätte das sollen übersetzen. Zum Beispiel so, ich habe euch schon lange nicht mehr gesehen oder ich kenne euch nicht mehr so gut. Ihr seid auf Distanz gegangen. Ihr Lieben, ihr seid keine Brut. Eine Brut muss doch verliebt sein. Junge Brut, Leute können nicht genug beieinander sein und Körperkontakt suchen und zusammen sein. habe euch schon lange nicht mehr gesehen. Tragisch. Darum seid auch ihr bereit, seid Jesus. Denn ihr wisst nicht, zu welcher Stunde der Bräutigam kommt. In Liebe das Ziel erreichen, am Schluss, hängt davon ab, ob ich den perfekten Wille Gottes kann erkennen für mein Leben. Partnerwahl, ihr jungen Leute, das geht nicht nur nach Sympathie, der Wille Gottes. Der Wille Gottes, den möchte der Herr dir offenbaren, von heute Abend an. Aber ich möchte zurück auf den Vers, den ich gesagt habe. Gib mir, mein Sohn, meine Tochter, dein Herz. Heute Abend hast du die Möglichkeit, eine neue Hingabe zu machen mit dem Leben. Gib mir dein Herz, deine Liebe. Dein Herz ist das, was Jesus sucht. Möchtest du dein Herz neu am Herr Jesus schenken, heute Abend? Ja, auf das kommt es an. Wenn wir einen Moment still werden und beten, wir neigen uns zum Gebet. Irgendwie braucht es eine Reaktion heute Abend auf das Wort hin. Wir sollen ihm unser Lieb darbringen. Also er erwartet, dass wir irgendwie etwas tun, bewegen, um ihm zu zeigen, dass es uns ernst ist. Und ich würde sagen, alle die, die heute Abend spüren, ja, ich möchte mein Herz, mein Leben neu an Jesus schenken. Dann möchte ich dich bitten, aufzustehen zum Gebet. Ich möchte für dich beten. Ist eine Gelegenheit. Danke. Jawohl, stehen auf, alle die. Neue Hingabe. Vielleicht bist du auch gebunden mit diesem und jenem. Der Herr möchte dich auch frei machen heute Abend. Möchte ich glücklich machen? Möchte ich seinen Willen dir offenbaren? Möchte ich noch jemand aufstehen? Ja. Ich warte noch einen Moment. Ist recht, wenn man es nicht gerade sofort macht, dann ist auch die Überlegung fundiert. Ja. Aber ich habe den Eindruck, es möchte noch mehr, es steht immer noch mehr auf. Wunderbar. Halleluja. Ja, mach das von ganzem Herzen. Halleluja. Mit allen Konsequenzen, wie es bei mir war. Parat den Preis zahlen, koste es was will. Ich will das Beste für Jesus erleben. Ich will kein Mist machen. Ich will nicht daneben laufen. Ich will das Ziel erreichen. Dabei sein. Halleluja. Herr Jesus Christus, ich danke dir für deine wunderbare Gegenwart. Danke dir für deine grosse Barmherzigkeit und Geduld, die du hast mit uns. Und dass du jetzt da bist und jedes segnest, wo steht. Du kennst ihre Bedürfnisse, ihre Nöte, ihre Fragen, ihre Schwächen. Aber Herr, du bist mächtig genug, jedes von ihnen auf den richtigen Weg zu führen. Sie erfüllen mit dem Heiligen Geist. Lass deine Salbung auf sie kommen, wie du versprochen hast. Ihr werdet Kraft empfangen, nachdem der Heilige Geist auf euch gekommen ist, um meine Zeugen zu sein. Lass deine Kraft jetzt auf jedes kommen, wo steht. Ich bitte dich, Vater im Himmel, im Namen Jesu, für eine mächtige Begegnung in jedes Leben hinein. Und lass du neue Weichen gestellt werden, das Problem gelöst werden. Lass deine Führung eingreifen, einwirken in jedes Leben, das jetzt steht, Herr Jesus. Und lass Wunder geschehen, wie du in meinem Leben auch da hast. Und ich danke dir, Herr, für deinen wunderbaren Sieg und Segen heute Abend in jedem Herzen. Auch die, die stehen sollten und nicht aufstehen, lass sie nicht verdammt werden. Lass bei jedem von uns dein wunderbarer Wille geschehe und Herrlichkeit werde in ihrem Leben und vor allem Fruchten stehen für die Ewigkeit. Halleluja. Ich danke dir von ganzem Herzen. Amen. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Lob und Dank. Jetzt habe ich noch einen Wunsch. Ich möchte gerne ein Halleluja hören. Ich zähle auf 3. 1, 2, 3.
Halleluja!
Wow! Das hat mich fast umgehauen. Probieren wir es nochmal. 1, 2, 3.
Halleluja!
Halleluja! Das haben Sie gehört dort oben. Halleluja! Amen!